Ist gut. Ja, das ist wirklich spannend, wenn man ein Jahr lang da auf die Reise geht. Das ist schön, wenn man doch auch etwas davon haben darf, in Form von ein bisschen etwas essen. Spannend, ja. Ich darf vor der Predigt noch beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Danke, dass wir so als Glaubensfamilie zusammen sein, dass wir dich, Jesus Christus, loben, in deiner Gegenwart sein, in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du jetzt durch den Geist Gottes, durch dein Wort zu uns reden tust. Amen. Ich habe meine dritte und letzte Predigt versprochen über das Thema Weltpyramiden. Wir haben das erste Mal probiert aufzuzeigen, eben, dass auch die Jünger, also die Apostel von Jesus, nicht gefeit gewesen sind davon, dass sie da den ersten Platz gesucht haben. Und interessanterweise haben sie immer dann darüber diskutiert, wer der Erste oder der Beste ist, wenn Jesus voran eben eine Leidensankündigung gemacht hat. Also ist eigentlich sehr unpassend. Aber es zeigt, wenn man das Gefühl hat, der Teppich wird einem unter den Füßen weggezogen, dann gibt es Stress. Und es ist wie wenn Druck auf eine Senftube kommt und dann kommt der Senf raus. Und das ist halt manchmal nicht so immer schön, was dann rauskommt. Und dann haben wir in der zweiten Predigt so Vorbilder gesehen, eben Johannes der Täufer und Jesus, wie sie nicht Status gesucht haben, also nicht die ersten Plätze gesucht haben, sondern wie sie gerade das Gegenteil gemacht haben. Alles unternommen haben, um Ja-Status zu verhindern in ihrem Leben, weil sie vor allem Gott haben wollen ehren. Und jetzt, heute, möchte ich aufgrund von Bibelwort aufzeigen, wie wir das auch machen können. Wie die Bibel uns eben auffordern tut, dass wir mutig und ruhig sein können. Und Thema lautet, suche Gottes Ehre, statt nach Status zu streben, so wirst du mutig und ruhig. Das ist so das Thema vom heutigen Morgen. Und so mutig und ruhig werden, ich denke, das ist etwas, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen, weil das macht uns eigenständig und lässt uns eigenständige Entscheidungen fällen. Und wenn wir ruhig darf werden, statt in Panik geraten, ist das auch etwas Gutes. Da tun wir unserem Herz, unserer Seele und unserem Körper etwas Gutes. Und es hat eben alles einen Zusammenhang damit, welche Ehre das man suchen tut. Und wenn wir Gottes Ehre suchen, dann wird uns das verheißen. Ich kann wieder darauf hinweisen, man kann also die PowerPoint, kann man, wenn man auf markus.li zu Rundbriefen geht, kann man die dort sich abladen. Gottes Ehre suchen ist eine innere Haltung, die Mut und innere Ruhe schenkt. Und da möchte ich jetzt zuerst eben eine innere Haltung anschauen. Gottes Ehre suchen ist wirklich eine innere Haltung, da braucht es keine Revolution dazu, sondern das ist etwas, was wir mit unserem Herzen machen können, eigentlich in jeder Situation. Selbst wenn wir Sklaven von Menschen sind, wo man das Gefühl hat, dann verliere ich ja jegliche Eigenständigkeit, jegliche Entscheidungsfreiheit. Selbst dann können wir Gottes Ehre suchen. Epheser 6, 5 bis 6. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Da tut uns der Paulus aufrufen und zeigt uns, also selbst wenn wir Sklaven sind, und Sklaven bedeutet ja, man ist Leibeigener, also man gehört an eine andere Person. Man kann eben nicht einfach seine Entscheidungen fällen und zum Beispiel ein Jahr lang reisen, sondern ja, man ist einfach Befehlsempfänger. Und ich glaube, es gibt nichts, wo mehr Freiheit vermissen lässt, als wenn man Sklave ist. Und Jetzt in diesem Sklavsein zeigt uns der Paulus, dass wir frei sein können, innerlich, und dass wir der von Gott suchen können. Und wir machen das, indem wir unseren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens dienen tun. Und das klingt jetzt ja sehr unfrei. Aber Paulus tut mit dieser Anweisung, wie unser Diesseits eigentlich verlassen und sagt, schaut hinter dem Sklav zu Gott, zu Jesus. Und schon hinter dem Herr natürlich. Schaut hinter dem Sklavenbesitzer zu Jesus und dann dient dem Sklavenbesitzer so, wie ihr eben Jesus wollt dienen. Aber macht es für Jesus, als dem Christus. Und so, mit dieser Haltung, tun wir wie uns aus dem irdischen Denken heraus, tun wir mit unseren Herzensaugen rausschauen und sehen den grossen Gott. Dem, wo wir wirklich gehören. Und suchen eben seine Ehre und machen also unseren Dienst mit einer Herzenshaltung, dass ich Jesus wohlgefällig sein will. Und das kann man also, sogar wenn man Sklave ist. Das bedeutet, das kann man in jeder Situation. Selbst wenn man sich noch so unfrei fühlt, kann man das. Dann 1. Thessalonicher 2,4, eine weitere Anweisung. Da schreibt der Paulus von seiner Motivation als Prediger, als Apostel, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also da auch wieder, der Paulus verlässt so das irdische Denken und schaut mit seinen Herzensaugen zu Gott und er sagt, ich rede zu Menschen, aber ich habe nicht die Absicht, diesen Menschen zu gefallen. Also es geht mir nicht um eine Show. Es geht mir nicht um die Ehre. Es geht mir nicht um den Applaus. Sondern es geht mir darum, dass ich Gott gefallen will und der Gott, der schaut mein Herz an. Also das bedeutet auch, man darf Fehler machen. Wir sind ja alle Menschen. Und wenn man Fehler macht, aber man meint es mit dem Herz, eben zu Gottes Ehre in einer guten Herzenshaltung, dann ist das gleich etwas Wohlgefälliges vor Gott. Und Fehler passieren uns halt einfach, das gehört dazu, leider. Aber da, also wir schauen raus aus dem irdischen, behafteten, lösen wir uns und schauen ins Jenseits hinein zu Jesus und wir wollen Jesus gefallen. Und das ist eine Anweisung, wie wir mit einer inneren Haltung eben Gottes Ehre suchen können. Also es gibt eigentlich keine Vorbedingung. Also wenn jemand zu uns will sagen, ah, du suchst Gottes Ehre, ja, aber dann musst du erst einmal das und das und das und das erfüllt sein. Sonst kannst du ja nicht Gottes Ehre suchen. Oder wir denken vielleicht an eine Anstellung und denken, ich meine, also in dieser Firma, da kannst du nicht Gottes Ehre suchen. Da geht ja alles so daneben. Also, das ist, und überhaupt, es geht alles nur um Geld. Also, da kannst du nicht Gottes Ehre suchen. Da muss ich jetzt halt einfach 8 Stunden im Tag arbeiten, für Geld, für die Firma. Ja, das ist alles irdisch. Und nachher, wenn ich dann rausgehe und den Himmel sehe und die Vögel hören, pfeifen, dann kann ich Gottes Ehre wieder suchen. Da sagt die Bibel, nein, so ist es nicht. Du kannst sogar als Sklave, selbst wenn du dich als Sklave fühlst in dieser Firma, ich muss nicht alles machen, selbst dann kannst du mit deinen Herzensaugen zu Jesus schauen und sagen, okay, das, was ich jetzt da mache, ich bin zwar vielleicht von dieser Firma nicht immer nur begeistert, aber was ich jetzt halt da mache, das mache ich zu Ehre von Jesus. Und damit tun wir es zur Gottes Ehre. Und es geht uns dann nicht darum, einfach den Menschen zu gefallen. Das heisst, wenn der Chef hineinkommt, dann kommt halt der Chef hinein. Aber wenn wir arbeiten so, dass wir nicht Menschen gefallen wollen, sondern Gott gefallen wollen, dann kommt der Chef hinein und geht wieder raus, sagt er bei uns gar nicht. Weil wir ja Gott gefallen wollen. Und damit merkt man auch, dass die ganze Menschenfurcht wie abblättert. Weil wir nicht mehr in dem Irdischen behaftet sind, sondern eben Gottes Ehre suchen. Und weil wir auch nicht unsere Ehre suchen, sondern eben der von Jesus Christus. Und dann kommen wir eben zum nächsten Punkt. Eben wenn es die Menschenfurcht abblättert, dann gibt es Mut. Und Mut hat zum Beispiel auch ein Elia gehabt. Im 1. Könige 17,1 steht, und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab. Und Ahab war ein gottloser König. Also wenn wir das auf heute würden übertragen, stell dir mal vor, du wärst dort bei dem wirklich sehr verstörenden Video von Trump und Zelensky. Stell dir vor, du hättest mit dem Trump gefightet. Also das ist nicht lustig. Und so, mindestens so, ist es beim Ahab gewesen. Normalerweise, wenn man es mit einem König verdorben hat und mit einem Gottlosen sowieso, dann ist man einfach noch ein Kopf kürzer gewesen, zu dieser Zeit. Man hat dort noch nicht über Menschenrechte geredet oder irgendwie so. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Das ist eigentlich ein Stück weit eine Beleidigung für den Ahab gewesen. Weil der Elia ist vor dem Ahab gestanden, vor dem König, ist aber von dem König nicht gross beeindruckt gewesen. Sehr wohl aber vor dem Gott Jahwe, Herr, Gott Israels, vor dem ich stehe. Also der Elia hat auch über das Irdische rausgeschaut mit seinen Herzensaugen und hat der Herr, der Gott Israels, gesehen und hat gesagt, vor dem stehe ich. Dem stehe ich, Red und Antwort. Den fürchte ich. Und das hat ihm jegliche Menschenfurcht genommen. Und da hat er gesagt, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Von dort kommt Vollmacht. Vollmacht kann nie aus einer Show kommen. Vollmacht kann nur dort kommen, geistliche Vollmacht, wo Gott geehrt wird, wo es um Gottes Ehre geht. Nur dort kann Vollmacht kommen. Weil Gott gibt niemand anderem die Ehre. Auch da wieder das Rausschauen aus der irdischen Befangenheit weg, raus mit seinen Herzensaugen und der grosse Gott sehen und sich bewusst sein, vor dem stehe ich. Dem stehe ich, Rede und Antwort. Und wer ist denn schon der Ahab? Ehre, wem Ehre gebührt. Aber die grösste Ehre gehört Gott. In der Apostelgeschichte im Neuen Testament haben wir ein bisschen etwas Ähnliches. Die Apostelgeschichte 4, 23 bis 30, hat auch ein bisschen gekürzt, damit alles auf einer Seite Platz hat. Da sind die Apostel Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie haben nämlich ihnen verboten, weiterhin im Namen Jesus zu predigen. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher. Jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich kommt das einzige Mal vor in der Apostelgeschichte. Muss ich nachher mal nachschauen. Kommt mir erst jetzt in den Sinn, dass ich das hätte können nachschauen können. Herrscher. Und das steht in einem krassen Gegensatz zu dem Hohepriester und Ältesten, das waren die Herrscher damals vom Volk Israel. Und die Herrscher, die haben verboten, dass sie weiterhin im Namen von Jesus Christus predigen dürfen. Und jetzt gehen sie also ins Gebet und sagen, Herrscher. Und sagen damit, der wahre Herrscher bist du, Gott. Dir stehen wir Rede und Antwort. Du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Da lerne ich etwas aus. Und gib deinen Knechten, kommt das Gebet, und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also sie haben um Mut gebetet, dass sie weiterhin den Herrscher als Herrscher ehren und eben, dass die Vorgabe vom Hohepriester und Ältesten, dass sie das relativieren. Eben der Blick von dem Diesseitsbezogenheit raus ins Jenseits und vor dem Herrscher Rede und Antwort stehen. Und um das haben sie bittet. Das nennt sich Freimütigkeit. Das ist Mut. Das ist das Gegenteil von Menschenfurcht. Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Interessanterweise haben sie nicht einfach das erste Mal um Heilung und um Zeichen und Wunder gebetet. Und interessanterweise haben sie auch nicht um Befreiung von der Verfolgung gebetet. Da sehen wir kein einziges Gebet in der Apostelgeschichte, wo irgendwie um das würde gehen. Sondern sie haben einfach Gottes Ehr gesucht und sie haben gewählt, dass sich der Gott manifestiert, und zwar als Herrscher. Darum Heiligen. Darum Zeichen und Wunder. Gut, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Innere Ruhe. Psalm 131, Vers 1 bis 3. Ein Wallfahrtslied von David. Und der David war ja ein alttestamentlicher König. Und jetzt kommt da ein Gebet von ihm. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Harre Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Der David ist zwar der Herrscher von seinem Volk, der König von seinem Volk. Der David hat enorme Höhen erlebt in seinem Dienst. Aber offenbar hat der David nicht nach Status gestrebt. Und so hat ja sein ganzer König auch angefangen. Er war Hirt. Und als der Samuel, der Prophet Samuel, da ein Sohn vom Isai, danke vielmals. Das war mir gerade weg. Er wollte salben. Ist der David nicht einmal rum. Da hat man also zu ihm geschickt und man hat ihn wirklich quasi von den Herden weggenommen und hat ihn zum Hirt vom ganzen Volk Israel gesalbt. Der David hat nicht aspiriert für diese Stellung. Und offenbar hat er sowieso selten aspiriert. Wahrscheinlich hatte er schon Pläne und Ziel. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil er ist schließlich dort zu dem Kampfgeschehen gekommen, wo der Goliath da, weiss ich, ausgerufen hat. Und da hat der David gefunden, das wäre jetzt mal etwas, oder, da mal gegen den Goliath zu kämpfen. Also er hat durchaus schon Ziel gehabt. Aber offenbar ist ihm nicht um seine eigene Ehre gegangen. Und das sieht man dort auch im Kampf gegen den Goliath. Es ist ihm nicht um seine Ehre gegangen, um der von David. Sondern er hat gesagt, was maßt er sich eigentlich an, den Gott Israel so zu lästern? Geht es eigentlich noch? Das war ein starker Antrieb von David in diesem Geschehen. Es ist um der Gottes gegangen. Nicht um seine eigene. Und in dem Sinne dürfen wir zur Ruhe kommen. Wir dürfen unserem Herz sagen, mein lieber Herz, du musst nicht ellbögeln. Du musst nicht nach Status suchen. Du musst nicht der Erste sein. Ist alles okay. Das überlassen wir alles Gott. Meine Seele, du darfst dich entspannen. Weil das, was du brauchst, ist das, was Gott dir will schenken. Und darum harre Israel auf den Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe das Bild mir ausgesucht, so dass die Leichtigkeit. Und die ganze Welt lassen wir elbögeln. Und wir sind in dieser Leichtigkeit in Gottes Gegenwart und denken, ja, meine Seele, du darfst wirklich zur Ruhe kommen. Es gibt einen anderen Psalm, der mir sehr, sehr gefällt. Das ist für mich der Nur-Psalm. Weil in diesem Psalm kommt so viel Mal das Wort Nur vor, wie in keinem anderen Psalm. Psalm 62, er ist auch vom David. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Also bin ein bisschen schon, oder? Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Und jetzt beim zweiten Mal zusagen und proklamieren, ich werde nicht wanken. Nur Hauch sind die Menschensöhne. Wenn wir Gottes Ehre suchen und Gottes Hilfe suchen und wirklich unser Vertrauen auf Gott setzen, dann blättert die Menschenfurcht einfach ab bei uns. Weil uns die Menschen nicht mehr Angst machen können. Und wenn sie uns sagen, wenn du nicht Ellbögeln tust, dann kommst du nicht auf den ersten Platz. Dann können wir sagen, ja voilà, geh nur. Ich will meine Seele in Gottes Gegenwart zur Ruhe bringen. Weil das, was wirklich gut ist für mich, das schenkt mir Gott. Wie die Johannes der Täufer gesagt hat, der Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, Gott schenkt sie. Und jetzt habe ich immer so Gott, jetzt haben wir die drei Punkte, immer so Gott, so, eben, das im Jenseits zeigt, oder? Und so weit weg ist er gar nicht. Jesus sagt zu uns, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Alle ihr, die es langsam leid sind von diesem blöden Ellbögeln. Wir haben vielleicht ausgeteilt und wir haben wieder eins bekommen. Langsam sind wir es leid. Kommt her zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und das ist das Doppeljoch gemeint, und Jesus ist eben der Leitdochs, er gibt den Schritt vor, nehmt auf euch mein Joch, kommt in meine Seite, kommt zu mir und lernt von mir, wenn ich da durchs Leben gehe. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Gegenteil von Ellbögeln. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so will ich euch Mut machen und mir eben auch. Mut machen, dass wir in dieser Diesseitsbezogenheit, und wir sind ja sehr eine diesseitsbezogene Gesellschaft, dass wir in dieser Diesseitsbezogenheit immer wieder unseren Herzensaugen das Recht geben und vielleicht sogar noch mehr den Auftrag geben, Herzensaugen, schaut da durch, durch das Diesseits, durch in das Jenseits hinein und schaut auf Jesus und lebt zu seiner Ehre. Und dann dürfen wir wissen, er ist nicht weiter weg. Er ist eigentlich, lasst mich ein um sein Joch, dass ich mit ihm Schritt halten darf. Einfach Schritt für Schritt. Und er schenkt mir das, was ich brauche. Ich bete. Herr Jesus, in Ehrfurcht stehen wir vor dir. Und die Bibelworte, die wir angeschaut haben, die sind herausfordernd. Sie sprengen unser Diesseitsdenken. Sie sprengen so das Denken in Kategorien, wie es die Welt einfach tickt und funktioniert und uns immer wieder neu anstecken. Und du rufst uns auf, mit unseren Herzensaugen das Diesseits zu brechen und in die Ewigkeit hineinzuschauen, das Reich Gottes, unsichtbare Reich Gottes, wo mitten unter uns ist. Und darum bitte mich, Herr Jesus, ja, wir wollen in deine Jüngerschaftsschule kommen. Wir wollen mit dir Schritt halten. Bitte lehre uns, als Einzelpersonen und als Gemeinde, dass wir mit dir dürfen Schritt halten. Amen. Amen. Damit ist das Thema abgeschlossen. Ich muss ehrlich sagen, ich wenn es nach mir geht, ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich jede Woche einfach für mich das Thema wieder auffrischen. Weil die Welt ist so dermassen anders. Das ist einfach Wahnsinn. Und es ist Wahnsinn, was die Bibel uns da an Tools gibt mit Bibelwort, wo uns irgendwie aus dem klein Karierten immer wieder einfach rausruft. Bevor ich das sagen will, spreche, einfach noch ein Hinweis. Die einen von uns, die haben, also ich zum Beispiel, ich habe einen Lunch mitgenommen. Ich habe nicht gewusst, dass der Paul am Morgen da uns so etwas Wunderbares macht. Ich habe einen Lunch mitgenommen, weil wir gehen nachher dann um 12:30 auf den Bus, damit wir dann eben zur rechten Zeit